lade ich ganz herzlich ein. Hör die Botschaft, lebe aus deiner inneren Überzeugung, was es auch alles heißt, was es alles bedeutet. Lebe aus deiner inneren Überzeugung. Ich weiß nicht, ob du überzeugt bist, aber ich bin fanatisch, ich bin überzeugt von Jesus. Und was ich tue, das mache ich ganz oder gar nicht. Also ich bin aus tiefstem Herzen, in meinem Herzen bin ich tief überzeugt, das ist das Einzige, das Wahre und so weiter. Und das möchte ich nicht mehr wieder hergeben und nicht mehr tauschen mit niemand. Also, so wie ich einst vom Atheismus überzeugt war und dachte, das ist das Beste, das Soziale und so weiter, dass man den Menschen hilft. Ich war davon überzeugt, habe mein Leben eingesetzt dafür. Und dann kam Jesus in meinem Leben. Und dann habe ich gefunden, dass der ist viel besser. Viel besser als Sozialismus. Viel besser als die ganzen Religionen, was sie so anzubieten haben. Viel besser als Materialismus. Also, du hast etwas für die Ewigkeit. Lebe aus einer inneren Überzeugung. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen früh. Morgen habe ich eine ganz tolle Botschaft. Du wirst es nicht glauben, aber treue Menschen halten ihr Wort. Ein Mann, ein Wort. Treue Menschen stehen zu dem, was sie sagen. Die ziehen das durch. Das ist eine Fortsetzung von dem, was wir heute hören. Was ein treuer Mensch anfängt, das auf Gedeih und Verderb. Keine 1000 Teufel können ihn abhalten. Also überzeugt sein und dann das durchziehen. Konsequent durchziehen. Treue. Was doch alles ist. Gott ist treu, aber ich muss auch treu sein und diese Treue dann weitergeben, das Treue zu verwirklichen. Heutzutage gibt es kaum treue Menschen, aber ich bin ein Freund von Jesus. Halleluja, Halleluja. Er ist treu, er ist wahrhaftig und was er verspricht, das hält er ganz gewiss. So, am Mittwoch wird das Thema sein, warum nennen wir Jesus Herr? Weißt du, es gibt so viele Leute, Herr, Herr, und wenn ich sage zum Beispiel, ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus gar nicht Herr nennen. Das ist nicht nur, dass du Herr Jesus sagst, das ist viel mehr. Wenn du Herr sagst, du unterordnest dich dem Herrn, du gehst mit dem Herrn, du tust, was er dir sagt. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr und ihr tut nicht, was ich euch sage. Also, wenn du Jesus Herr nennst, dann tust du auch, was er sagt, nicht nur Herr, 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 Herr. Weißt du, da kannst du an jeder Straßenkreuzung sagen, und nur Herr, das ist nicht ausreichend. Wir müssen unter der Herrschaft Jesu Christi stehen und leben und wandeln. Also da werde ich die Fortsetzung machen, auch wieder überzeugt. Er ist mein Herr, mein Boss, mein Chef, mein Arbeitgeber, mein Versorger, was auch immer. Und dann, so Gott will, wir leben. Wie klaut der Teufel dir deinen Segen? Ich habe die Tricks kennengelernt, wie er einem den Segen klaut. Verstehst du, der klaut so raffiniert den Segen. Gerade wenn Gott segnen möchte, dann stellt er den Bein, drückt die Blase oder sonst noch was. Oder da denkst du, wie mache ich Geschäft, was kann ich da tun und so weiter. Weißt du, lauter Tricks hat er. Oder dann lenkt er deine Aufmerksamkeit auf jemand anders. Dann siehst du den, also guck mal, wenn der in den Himmel kommt, komme ich zweimal. Und so, wir orientieren uns immer dann an anderen. Wie klaut der Teufel mir den Segen? Oder dann sagt er nur ein Wort, dummes Wort, schaut dich jemand dumm an. Also die Tricks werde ich dir verraten, wie der Teufel dich um den Segen bringt. Und dann Samstag, so Gott will und wir leben, das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Das Kreuz. Wir gehen auf Ostern zu, Karfreitag, Passion, Zeit, die Leidenszeit Jesu. Das Kreuz ist gegen jede Logik. Man fragt sich, warum ist das Kreuz da? Wozu? Wozu brauchen wir das Kreuz? Aber den einen ist es eine Ärgernis, den anderen eine Torheit, uns aber eine Gotteskraft. Und was ist die Logik vom Kreuz? Warum muss das Kreuz da sein? So, lebe aus deiner Überzeugung, aus deiner Gewissheit. Du sollst deiner Meinung gewiss sein. Also hundertprozentig überzeugt. Wenn du an Jesus glaubst, du musst überzeugt sein von Jesus. Und wenn du das noch nicht bist, weißt du, wenn du noch Kompromisse machst, faule Kompromisse, ja, vielleicht ist Buddha noch was, vielleicht ist Mohammed noch was, vielleicht ist Konfuzius noch was, vielleicht ist der Guru oder der Heiler noch was. Verstehst? Wir müssen radikal werden, entweder oder, überzeugt sein. Also kalt oder heiß. Dazwischen sollte eigentlich nichts geben. So, lebe aus deiner inneren Gewissheit. Viele Menschen, die keine Meinung haben, die nicht überzeugt sind, die werden manipuliert, ausgetrickst, verführt. Also sei deiner Meinung gewiss. Was du verkannt hast, das gibt nicht mehr her. Lass deine Krone, das ist deine Gewissheit, nicht nehmen. Die Apostel gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu, weil die dabei waren. Die haben das erlebt. Sie haben nicht nur die Kreuzigung erlebt, sondern sie haben auch die Auferstehung erlebt. Sie waren dabei. Sie haben mit dem Auferstandenen gegessen, Fisch gegessen haben sie. Am See Genezareth. Und sie haben so viel mit Jesus sich unterhalten. Petrus, hast du mich lieb? und so weiter. Der Herr hat ihn korrigiert und wiederhergestellt. Also, und deshalb wussten sie, sie gaben Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Da könnten sie erzählen, die Juden, was sie wollten. Sie waren sicher, Jesus lebt. Halleluja. Und das müssen wir wissen. Wir müssen diese Überzeugung haben, dass Jesus lebt. Solange du ihm nicht begegnet bist, solange du nur vom Hören und Sagen von Gott was weißt, so über die Predigt, über Katechismus, über die Bibel, über irgendeine Lektüre, über Bibel-TV oder sonst was. Du hörst von Jesus, aber du musst überzeugt sein, er ist der Sohn Gottes. Petrus musste auch überzeugt werden. Weißt du, der war lange Zeit mit Jesus zusammen. Und dann fragt Jesus, was denkt ihr von mir? Wer bin ich denn? Der eine sagt, ein Prophet. Und so ist es. Für viele ist Jesus irgendetwas, bloß nicht der Herr. Und was sagt ihr? Was bin ich? Und dann schießt Petrus wie aus der Pistole raus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, hör mal, Bruder, Fleisch und Blut haben das nicht offenbart, sondern der Geist des Herrn. Du brauchst die Offenbarung des Heiligen Geistes, damit du sagen kannst, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Sonst glaubst du, der ist irgendwie ein Guru, ein Prophet, ein Lehrer, ein Messias. Verstehst du, nur hier auf dieser Erde was zu tun hat und im Himmel und in der Ewigkeit nichts zu sagen hat. Aber Jesus ist derjenige, der alle Macht hat im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und diese Erfahrung musst du machen. So, Glauben kann man nicht vererben. Da kann der Vater an den Sohn nicht weitergeben oder die Mutter an die Tochter. Glaube ist etwas Persönliches. Du musst Gott selber erleben, dabei gewesen sein, geschaut haben, geschmeckt haben. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir können es nicht lassen. Weißt du, das, was du erlebt hast, das kann dir niemand nehmen. Da, wo du deine Finger mal verbrannt hast, da bist du gelehrt. Da brauchst du nicht studieren. Probieren geht über studieren. Also du hast es ausprobiert, du hast es erlebt, du warst dabei. Die meisten Christen haben nichts erlebt. Die sind als Baby zur Taufe getragen worden, ein paar Tropfen Wasser. Du bist Christ jetzt. Aber die haben nichts erlebt. Und dann, die wissen gar nicht, die waren nicht dabei. Ich war dabei, als ich getauft wurde. Mit meinem Verstand, mit meinem ganzen Wesen, ich habe gespürt, ich muss darunter. Ich war dabei. Ich war dabei, als Gott aus mir einen neuen Menschen macht. Und Gott ist noch ständig dabei, an mir zu fummeln und zu formen und zu bearbeiten. Das macht Gott immer noch. Er ist immer noch dabei. Er ist noch nicht fertig mit mir. Er ist mit dir auch wahrscheinlich noch nicht fertig. Also wir sind noch nicht vollkommen vollendet. Aber er arbeitet. Und das gibt mir die Gewissheit. Gott ist auf dem Thron. Zum Billy Graham kam einmal eine Frau und sagen sie, Herr Billy Graham, was Sie da erzählen, Gott ist tot, Gott gibt es nicht. Dann sagte, liebe Frau, Entschuldigung, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Weißt du, wenn du einen Kontakt mit dem lebendigen Gott hast, dann können die Atheisten kommen und dir verzapfen, was sie wollen. Du weißt, dass dein Erlöser lebt. Das ist eine Gewissheit, eine Überzeugung, wenn du heute Morgen noch mit ihm telefoniert hast. Zum Glauben muss jeder selber kommen, selbst mit Gott sprechen, selbst die Offenbarung haben. Einem müssen selbst die Augen geöffnet werden, so wie diesen Emmaus-Brüder. Ihr Herz brennt, weißt du, kannst eine tollste Bibelstunde haben, das tollste Bibelgespräch haben. Du kannst sogar Jesus dabei haben und sich mit Jesus unterhalten, aber deine Augen werden gehalten. Und sie haben erst gemerkt, beim Brotbrechen, das ist doch Jesus. Und plötzlich sind sie ganz anders zurückgegangen, wie sie gekommen sind. Verändert. Jeder braucht seine persönliche Erfahrung mit Gott. Und dann muss man im Glauben wachsen. Das muss jeder für sich selber tun. Jede Pflanze muss für sich wachsen. Da kann die eine Pflanze für die andere nicht wachsen. Jeder muss es für sich tun. So auch im Geistlichen. Glaube ist zwar ein Geschenk Gottes, aber jeder muss für sich annehmen. Jeder muss das selbst erlernen, probieren. Wie geht das? Und du wirst Fehler machen. Und aus diesen Fehlern lernst du. Du lernst nicht aus deinen Vollkommenheiten. Und das Perfekte, was du machst, du lernst nur, wenn du Dummheiten machst. Und deshalb, Gott erlaubt dir eine ganze Menge Dummheiten in deinem Leben, damit du klug wirst. Wir werden nur über die Fehler klug und überzeugt. Nee, so nicht, so. These, Antithese, Synthese. Diese, so werden wir gelehrt. Zuerst mal, ja Herr, und dann merkst, wie schwierig das alles ist. Und dann erst, nachdem du gemerkt hast, dass alles in Frage gestellt wird, dass das alles so kompliziert ist, machst du deine eigenen Erfahrungen. Und dann wirst du klug. Durch den Sündenfall haben die Menschen den Glauben an Gott verloren. Da wurde dieser Glaube gestört oder Funkstille kam dazwischen. Und jetzt hat Gott uns den siebten Sinn gegeben, nicht den sechsten. Der sechste ist Zweifel und Unglaube, aber der siebte ist Glaube. Jetzt können wir einfach plötzlich fassen. Und du kannst nicht erklären, warum glaube ich. Aber ich habe eine innere tiefe Überzeugung, Gott hat es mir offenbart. Und ich verstehe es und ich glaube das. Es ist als der Mensch ohne Gott ist also so, als ob er Orientierung verloren hätte, verblendet ist. Wir haben nur Ahnungen, Vermutungen. Wir hoffen und nehmen was an und so weiter. Aber das reicht nicht aus, um selig zu werden. Ich nehme an, dass der Pastor recht hat. Weißt du, das reicht nicht aus. Du musst dich selbst überzeugen. Hat er recht oder nicht? Die Leute in Berea, die prüften, ob er sich so verirrt, was der Apostel Paulus sagte. Die haben ihre Bibel nachgeguckt. Und du solltest in der Bibel nachprüfen. Stimmt das, was der Pastor Matthäus da erzählt? Ich könnte da irgendwas verzapfen. Und du denkst, ja, das ist der Pastor, sagt es. Nein, es reicht nicht aus, dass der Pastor sagt, der Heilige Geist muss es dir selber sagen. Du musst selbst vom Heiligen Geist die Überzeugung haben, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Oder das ist für mich nicht, noch nicht wahr. Ich bin noch nicht so weit. Vieles ist für mich auch noch nicht wahr. Ich war noch nie im Himmel. Und dennoch habe ich den Himmel in mir. Halleluja. Ich war noch nie im Himmel. Und deshalb spreche ich auch trotzdem über den Himmel. Also, aber ich weiß vom Wort Gottes, was das alles bedeutet. Eine Brieftaube, wenn die irgendwo losgelassen wird, auf weite Entfernung, die dreht zuerst mal eine Runde und dann orientiert sie sich und dann fliegt sie die Richtung nach Hause. Zuerst müssen wir auch uns orientieren. Wir müssen uns überzeugen, wo ist meine Heimat, wo gehöre ich hin, wo geht's lang. Ich denke nur an die Lachse und Aale. Sie schwimmen bis zum Saragossa-See und wieder zurück zu ihren Laichplätzen. Und die finden den Weg zurück, weil sie genau das innen in sich haben. Die Zugvögel, die fliegen ihren Weg. Und ich finde es toll, wie sie ihren Weg finden. Sie haben in sich eine Orientierung, einen Kompass. Und wir Menschen brauchen diesen inneren Kompass, dass wir überzeugt sind, das ist richtig und das ist falsch. Du kannst in einer Gemeinde sitzen und deshalb sagt Paulus einmal, lass zwei oder drei weissagen und die anderen richten. Das heißt nicht, dass du anfängst, sagen, Schwester, was du gesagt hast, ist nicht wahr. Oder Bruder, was du da erzählst, stimmt nicht. Nein, innen drin bejahst du oder lehnst du es ab. Kannst es annehmen oder kannst sagen, das war vielleicht für die Marie da hinten. Oder für den Fritz. Verstehst? Aber du sagst es, ich bin nicht angesprochen. Manchmal, die Leute ziehen sich alles an, eignen sich alles an und sie nehmen Sachen an und das ist nicht aus Überzeugung. Sie dienen Gott nicht aus Überzeugung. Sie geben nicht aus Überzeugung. Sie geben, weil es so Pflicht ist, weil alle das tun, weil es anständig ist und man will nicht unanständig sein. Und man macht vieles und Geschwister, lasst uns ehrlich werden. Wir haben so viele Lügner unter uns in der Christenheit, so viele Heuchler. Wir tun etwas, was gar nicht von unserem Herzen ist. Wir machen nur mit. Wir sollen aus dem Herzen tun oder gar nicht. Wenn es heißt, lass uns aufstehen, verstehst du, wenn wir nicht aus dem Herzen tun, mit Freude und mit Begeisterung hochspringen, dann lass uns lieber sitzen bleiben. Was du tust, tu aus Überzeugung. Gib Zeugnis aus Überzeugung. Und die Leute merken ganz schnell, ob du überzeugt bist oder nicht. Weißt du, dann redest du, als wenn du Frosch im Hals hättest, wenn du nicht überzeugt bist. Aber wenn du überzeugt bist, dann posaunst du raus und sagst, Halleluja, Jesus lebt, mein Heiland ist hier. Was kann ich für euch tun? Ja. Abraham, der wurde von Gott gerufen. Weißt du, wenn Gott einen ruft und er war überzeugt, ich lasse alles zurück, ich lasse Ur in Chaldea, diese Hochkultur lasse ich zurück und ich gehe jetzt in einen Weg, was ich gar nicht kenne, ich gehe in die Wüste, ich gehe durch Kanaan, wo lauter Gottlose sind, aber er wusste, Gott hat mich gerufen. Du solltest nichts tun in deinem Leben, wenn du nicht die innere Gewissheit hast, wenn der Geist Gottes nicht deinem Geist das Zeugnis gibt, es ist okay. Wenn du das grüne Licht von Gott nicht hast, lass die Finger weg, du rennst in dein Unglück. Und bringst andere noch in Schwierigkeiten. Und die meisten Leute, die bei Rot über die Ampel fahren, die bringen andere in Not. Unschuldige. Ganz unschuldige Menschen. Und Christen, die nicht auf die Zeichen Gottes achten, nicht sicher sind. Jetzt kann ich über die Straße gehen. Die sollten lieber zurückbleiben und warten, bis kein Auto mehr kommt. So, Abraham in Römer Kapitel 4, Vers 18, 19 und 21, da heißt es, und er hat geglaubt und auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Also Sicherheit. Glaube ist eine Sicherheit, wo nichts zu hoffen ist. Aber ich weiß von innen, Gott hat zu mir gesprochen. Der Herr hat mir es offenbart. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und jetzt kommt die Dunkelheit, das musst du in der Dunkelheit nicht mehr bezweifeln. Und er wurde nicht schwach im Glauben und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Auf Allergewisseste. Wir lesen die Bibel. Wir sind nicht überzeugt, dass die Bibel wahr ist. Weil, wer weißt du, das gilt ja noch für das Alte Testament, damals für die Juden, oder das gilt für die Afrikaner, oder das gilt für die Armen, aber es ist nichts für mich. Gottes Wort ist für dich. Und wir müssen überzeugt sein, das ist an mich adressiert. Gott hat mich gemeint. Glauben kannst du nur, wenn Gott dich inspiriert hat. Dieses Rema-Wort, wenn es an dir ergeht. Glauben kann man nicht vererben, kann man nicht erben und kann man auch nicht kaufen und auch nicht verkaufen. Weißt du, Glauben gibt es auch nicht in einer Konfession oder Religion oder Sekte oder was das auch immer ist. Glauben kannst du auch nicht einmal beim Theologiestudium studieren und erlernen, auch nicht bei unserer Bibelschule. Wir bekommen das Fundament bei unserer Bibelschule, aber wir bekommen nicht den Glauben. Der Glaube muss in deinem Herzen wachsen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Das, was du nicht bekennen kannst, das glaubst du auch gar nicht. Was du nicht aussprechen kannst, was vor andere Leute du nicht aussprechen kannst. Ich glaube an Jesus. Verstehst du? Bekenn das denn. Weißt du, es ist schön, bei Christen das zu bekennen, aber bei den Heiden. Deshalb ist es ganz arg wichtig, dass du zuerst einmal lernst, dein Zeugnis weiterzugeben, deinen Nachbarn, Freunden, Bekannten und so weiter, die nicht fromm sind. Die Frommen sagen, wunderbar, Schwester, Bruder, ach, du hast dich bekehrt. Aber die Gottlosen sagen, was erzählst denn du für Mist, für einen Unsinn? Jesus lebt, ich habe Jesus erlebt. Weißt du, und die kritisieren und durch Kritik, These, Antithese, durch Kritik, durch Widerspruch, durch Widerstand, dann sagst du, ist das wirklich wahr? Habe ich was erlebt, habe ich nicht erlebt oder habe ich nur fantasiert und geträumt? Weißt du, ich war auch zeitlang in einer Situation als Christ. Weißt du, du kannst alles dir einsuggerieren, dir einreden und dir ausdenken und ausmalen und dir vorstellen und dann glaubst du es. Und wenn du es immer wieder bekennst und immer wieder bekennst, am Schluss geht es in Fleisch und Blut über, bis ich gelernt habe, ohne diesen ganzen Hokuspokus, einfach, dass Gott einem die Augen öffnet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wir brauchen diese Erfahrung. Wir brauchen eine Begegnung des Herrn, eine ganz persönliche Begegnung, dass wir sagen können, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, auch mein Gott ist. Es ist mein Gott. Es ist ein anderer Gott wie Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mein Gott ist ein persönlicher Gott, auf mich zugeschnitten, maßgeschneidert für mich. Es ist auch so, dass den Glauben kann man nicht vererben, auch nicht, wenn man im gläubigen christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Die schlimmsten Gottesleugner kommen aus den Pfarrhäusern. Ich denke nur an so manchen Gottesleugner, Nietzsche oder Voltaire, die sind alle aus christlichen Häusern groß geworden. Echter Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes. Alles andere ist toter Glaube, gesetzlicher Glaube, Vorschriften nur, Menschenwerk. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Weißt du, es geht nur um Anstrengung. Der Glaube, der wahre, lebendige Glaube, der Glaube von Gott überlebt auch Krisenzeiten. Und da zeigt sich, ist der Glaube echt. Der echte Glaube überlebt Probleme, überlebt Anfechtungen, überlebt Angriffe. Und er überlebt Widerstand. Und deshalb, ich ermutige immer, Jungbekehrer, geht schnell auf die Straße, um die Ecke sagt, irgendjemand, Jesus lebt. Und dann steckt ihr ein paar Ohrfeigen ein und dann werdet ihr gesund. Nein, das ist knallhart, was ich sage, aber das hat mir geholfen. Ich habe meinen Freunden erzählt, Leute, stellt euch mal vor, ich bin Christ geworden. Dann hat einer doch meinen Freunden gesagt, du, das ist alles nur Strohfeuer. Aber der liebe Gott hat so viel Stroh, dass er 40, 50 Jahre damit heizen kann. Alles nur Strohfeuer. Und dann habe ich gemerkt, nein, mein Glaube soll kein Strohfeuer sein. Nur eine augenblickliche Begeisterung. Viele Menschen sind nur begeistert. Aber weißt du, echter Glaube überlebt Krisen. Diese Strohfeuer ist nur von kurzer Dauer. Psst, große Flamme, nichts dahinter. Denk dieses der vielfältige Acker des Gleichnisses von Jesus. Weißt du, echter Glaube bewährt sich, hält Stand. Ich weiß. Und je mehr mir widersprochen wurde, desto gewisser wurde ich. Desto gewisser wurde ich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall, es funktionierte bei mir. Ich wurde umso sicherer. Aber weil viele nicht überzeugt sind und nicht gewiss sind und so nur mitlaufen, mitgezogen werden, für die ist der Glaube keine große Hilfe. Und deshalb verlassen die Leute die Kirchen, verlassen die Gemeinden, weil der Glaube ihnen nichts bedeutet. Kurze Zeit sind sie begeistert, die Musik war schön, alles war schön. Und dann, wenn die Schönheit aufhört, wenn der Ernst des Lebens beginnt, da fliegen sie wieder weg. Das gibt ihnen keine Kraft, das hält sie nicht, das ist nur ein Ballast und nicht eine Hilfe. Weißt du, du wirfst den Glauben schnell über Bord, wenn du nicht überzeugt bist. Du wirst schnell aufhören, denn das christliche Leben ist wirklich hart für das Fleisch, für den normalen Otto-Verbraucher ist hart. Optisch gesehen ist zwar kein Unterschied zwischen falschen und echten Glauben. 2 mal 2 ist 4. Aber es ist was dran. Beim Glauben kann man nicht einfach nur mathematisch vorgehen. So ich dir. Das ist im Alten Testament. Ich gebe und ich nehme, ich sehe und ich ernte. Nein, und Gott sagt, es wird die Zeit kommen, wo ihr nichts seht und doch erntet. Wo ihr nicht gebaut habt und doch bewohnt. Und das ist im Glauben. Wo ihr gar nicht bittet und ihr bekommt sogar. Und das ist nämlich dieses Neutestamentliche. Viele leben nur im Alten Testament und sind nicht weitergekommen. Göttliche Dinge lassen sich nicht berechnen, lassen sich nicht planen. Ich kann auch nicht hinsetzen und sagen, jetzt wird der Heilige Geist so und so wirken. Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich lande. Ich fliege los, heb ab und dann überlasse ich Gott, was dabei passiert, was dabei rauskommt. Und manchmal denke ich, da ist nichts rausgekommen. Und wenn ich denke, es ist nichts rausgekommen, da ist erst recht was rausgekommen. Bei göttlichen Dingen, dann wird ein anderes Wissen, ein anderes Know-how vorausgesetzt. Ein Wissen, weißt du, dass du in der Schule nicht lernst, dass du in der Kirche nicht lernst, in der Gemeinde nicht lernst normalerweise. Da kommst du erst Zweifel und immer wieder. Und ich bin Gott so dankbar, dass es Zweifel gibt, dass man zweifeln darf, dass man zweifeln kann, dass man ein Fragezeichen machen kann. Denn aus dem Fragezeichen werden der Ausrufezeichen nachher. Ich kann nicht glauben, hat der Bruder Thomas gesagt. Ich kann nicht fassen, ich kann nicht begreifen, es sei denn, ich lege meine Finger in seine Wunden. Und der Herr Jesus sagt, Thomas, komm mal her, schnell. Das war ein guter Altarruf. Leg deinen Finger in meine Wunden. Bin ich's oder bin ich's nicht? Und dann, mein Herr, mein Gott, da brauchst du kein Seminar für Anbetung, da brauchst du kein Seminar für den Lobpreis, da brauchst du kein Seminar für Bibelschule oder Bibelstunde. Mein Herr und mein Gott, ich kann den Thomas sehen, wie er anbetet. Der war echt Pfingstler. Der ist in Ohnmacht fast gefallen. Mein Herr und mein Gott. Und alles, was ich bisher wusste, war nur Stroh. Jetzt weiß ich, Jesus, er lebt. Er lebt. Weißt du, wir kommen zum Glauben durch Erschütterungen. Da werden wir gewiss. Durch Krisen, durch Anfechtungen, durch Stürme, durch Widerspruch, durch das Negative, durch Kinderkrankheiten, auch im Glauben. Auch der Gläubige, der Neubekehrte, muss Kinderkrankheiten durchmachen. Wenn er die nicht durchmacht, wird er nie gesund. Geistlich wird er nie gesund. Du musst Krisen durchmachen und in den Krisen lernst du, Gott zu vertrauen. Dann lernst du, Gott zu vertrauen. In Notzeiten findet man den Herrn. Deshalb, göttliche Dinge lassen sich nicht berechnen, nicht planen. Es ist Gnade, Gott zu entdecken, zu erkennen, überzeugt zu werden, gewiss zu sein. Die Brüder Jesu haben nicht an Jesus geglaubt. Keiner. Die haben gedacht, der spinnt, der ist verrückt, der flippt aus. Das haben sie von Jesus gedacht. Die wollten ihn mit Gewalt zurückholen von seiner Mission. Und dann später. Und er ist dem Jakobus extra erschienen, steht in meiner Bibel. Extra. Und der Jakobus hat nicht geglaubt. Und später wurde er sogar Bischof von der Urgemeinde in Jerusalem, weil der Herr ihm speziell erschienen ist. Und dann ist er dabei mit Jesus. Dann arbeitet er für Jesus und wirkt für Jesus. Gott muss uns selber persönlich erscheinen. Ich predige, ich bezeuge und der Heilige Geist muss überzeugen. Das ist unser Auftrag. Wir verkündigen, wir erzählen, wir plaudern über Jesus, aber der Heilige Geist muss uns überzeugen. Das ist es. Aha. Dieses Aha-Erlebnis muss vom Herrn kommen. Und wenn du einmal dieses Aha-Erlebnis gehabt hast, dann können die schwätzen, so viel sie wollen. Dann können sie reden, was sie wollen. Ich habe mal einen Ältesten in einer anderen Gemeinde, einer Baptistengemeinde, da kam zu mir in der Gemeinde, hat Geistestaufe bekommen und dann wurde vor dem Gemeinderat zitiert, was du beim Pastor Matthäus erlebt hast, das ist von unten, vom Teufel. Dann sagt er, das, was ich erlebt habe, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe und ihr könnt mir das nicht nehmen. Verstehst du? Die Leute werden dir ausreden. Die werden dich versuchen, dir das auszublasen, den Heiligen Geist. Und ich weiß, es bei mir war genauso, dass als ich meine Krise hatte, ich habe erlebt und dann wusste ich nicht, was ist echt oder nicht echt. Ich gehe in die Seelsorge. Deshalb, bevor du in die Seelsorge gehst, überleg dir, zu welchem Seelsorger du gehst. Dann ging ich zum Seelsorger und dann sagte ich, das und das habe ich erlebt. Pastor, ist das alles in Ordnung? Und er war ein Studierter, war ein Doktor und hat eine Gemeinde gehabt mit etwa 900 Mitgliedern. Und zwar, der war schon eine kompetente Person. Dann sagte Bruder Madudis, alles, was Sie erlebt haben, ist vom Teufel. Alles ist von unten. Himmels Willen. Ich faste, ich bete und ich erlebe den Teufel. Und der Teufel zieht bei mir ein. Zungensprache wäre vom Satan. Und ich habe meinen Glauben verloren. Ich wollte auch, ich habe gesagt, komm, Religion ist Opium fürs Volk. Der Bruder hat recht gehabt, Karl Marx. Verstehst du? Das glaube ich tatsächlich. Die Leute, die manipulieren einen, bis ich plötzlich durch den Schlossplatz gehe, da in Augsburg, und da singt jemand mit Tamburin und Pauken und Trompeten. Es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft. Denke aber, so kenne ich die Christen gar nicht singen. Bei uns haben wir ganz anders gesungen. Und ich gehe den Sound nach, streik, es war im ersten Stock im Gast, in einer Gaststätte im Nebenzimmer, und dann, der Gottesdienst zu Ende, es war Schlusslied. Dann fragt der Pastor, wer noch Fragen hat, wer Geistestaufe haben möchte und so weiter, der soll zurückbleiben. Und dann blieb er auch zurück, obwohl ich von der Predigt gar nichts verstanden habe oder gar nichts mitbekommen habe. Ich war zu spät dran. Dann sage ich, Wassertaufe weiß ich, aber was ist Geistestaufe? Ich habe noch nie was gehört. Habe ich aber schon den Heiligen Geist gehabt, sprach schon in Zungen. Dann sagt er das und das und das. Habe ich gesagt, Bruder, aber ich glaube, das ist alles vom Teufel. Als ich dann alles erzählte und sagte, weißt du, ich werde nicht für dich beten. Geh nach Hause, knie dich hin und sag, Jesus, war es von dir, lass es wiederkommen, war es nicht von dir, halt es fern. Und das mache ich. Seitdem, wenn ich nicht irgendwo sicher bin, ich bete selber, ich frage selber Gott und ich kriege von Gott selber die Antwort. Da brauche ich keinen Seelsorger und keinen Pastor und sonst irgendjemand, der mir den Glauben nimmt. Und ich bin froh eigentlich, dass der Bruder mir das gesagt hat. Geh nach Hause, ich bete nicht für dich. Geh nach Hause, bete und frag den Herrn selber. Wir sollten selber Gott fragen, und dann kriegen wir selbst die richtigen Antworten. Wenn wir irgendwo unsicher sind, ist das in Ordnung? Ist das gut? Den Herrn selber fragen. Und Gott selber redet dann zu uns und zeigt uns. Und ich habe nur ein paar Minuten gebetet. Oh Herr Jesus, ich bin so verwirrt, ich bin so durcheinander, was ich jetzt alles gehört habe, ich verstehe die Welt nicht mehr. Zeig mir, ist das, was ich da erlebt habe, war das von dir oder nicht? Und plötzlich fangen wieder in Sprachen zu beten. Oh, Halleluja, ich war dann so glücklich und ich habe nicht mehr aufgehört. Seitdem weiß ich, das, was ich erlebt habe, war echt. Das habe ich nicht studiert, das habe ich von niemandem gelernt, das hat mir niemand überstülpt, das habe ich vom Herrn empfangen. Und deshalb ist, was der Apostel Paulus auch immer sagt, ob es Abendmahl ist oder Gemeinde ist oder Zehnte ist oder Opfer sind oder Mission ist oder egal was, ich habe es vom Herrn empfangen. Wir müssen es vom Herrn empfangen oder vergessen wir es. Das, was du gehört hast, was sie dort lehren und predigen, das muss uns ins Fleisch und Blut übergehen. Und zwar vom Geist Gottes geprägt. Gott kann seine Leute selbst berufen. Und da muss niemand die formen und prägen. Er redet zu ihnen selbst. Er zeigt ihnen selbst, ob es echt ist oder nicht echt. Und so, ich bin gewiss. Weißt du, ich habe viele Anfechtungen später gehabt und die Leute haben mir Briefe geschrieben und was weiß ich, habe mich als Sektierer verrufen, also der oder Pfingstler oder Charismatiker. Aber ich habe das mich nicht abbringen lassen, weil ich weiß, was ich erlebt habe. Ich war dabei. Ich habe mich überzeugt. Brüder und Schwestern, wir müssen uns in geistlichen Dingen, wo wir unsicher sind, überzeugen. Sündenvergebung, überzeug dich. Und Gott lässt es zu, dass du dich überzeugst. Dass die Rechnung nur einmal bezahlt wird und nicht zweimal und dreimal. Und dass wir immer wieder kommen, sind mir meine Sünden vergeben, sind sie nicht vergeben, hat der Herr mir alles vergeben? Nein, wenn Jesus einem die Sünden vergeben hat, dann sind sie vergeben für alle Ewigkeiten. An diesen Sünden wirst du nie mehr nagen. Es sei denn, welche neue kommen. Aber vergeben ist vergeben. Aber das musst du sicher sein. Mir sind meine Sünden vergeben. Und Gott führt, Gott arbeitet so an einem. Weißt du, plötzlich, ich habe ein Gerichtsverfahren gehabt und habe die Rechnung nicht bezahlt. Ich sollte Kirchensteuer zahlen. Ich war noch nie in meinem Leben in einer Kirche. Und so weiter. Und ich bin Pastor. Ich war nur selbstständig und ich musste dann Kirchensteuer bezahlen. Kriege Befehl, Gerichtsbeschluss und so weiter, und der Gerichtsvollzieher kommt. Meine Frau hat gesagt, also wir wollen mit Gericht nichts zu tun haben, dann hat sie das überwiesen, ohne mich zu fragen. Und hat überwiesen, und dann komme ich, und oder da kommt der Gerichtsvollzieher nach Hause und sagt, Herr Madudes, wir müssen bei Ihnen was finden. Und sage ich, was denn, was habe ich verbrochen? Ja, Sie haben die Kirchensteuer nicht bezahlt. Und dann kommt meine Frau und sagt, guck mal, hier ist die Quittung. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Was Gott einmal bezahlt hat, was Gott einmal erledigt hat, und dann ist mir ein Wort ausgerutscht, der Herr Matudes zahlt die Rechnung nur einmal. Der zahlt die Rechnung nur einmal. Geschwister, wir zahlen die Rechnung nur einmal. Nicht zweimal, dreimal, viermal und immer wieder. Gott hat uns vergeben und dann ist es vergeben. Aber da muss man sicher werden. Und die Sicherheit musst du finden in Gott. Das lernst du nicht in der Schule. Das lernst du durch solche praktische Begebenheiten. Plötzlich rutscht dir ein Wort raus. Man zahlt nur einmal die Rechnung. Gott selbst erteilt die Aufträge, zeigt für Abraham die Route, wo es lang geht. Er hat ihn gerufen und er musste nur lernen, Schritt für Schritt zu folgen. Das ist also gewiss, jeder Schritt ist vom Herrn geplant, ist vom Herrn vorgesehen, ist vom Herrn gewollt. Und das muss er lernen, richtig mit dem Herrn zu gehen. Aber da musst du den Herrn gut kennen. Du kannst nicht irgendjemand nachfolgen, einem Geist. und im Gedanken. Du musst den Herrn gut kennen, deine Erlösung, dein Heiland. Mit Gott diskutiert man nicht. Entweder folgt man oder folgt man ihm nicht. Entweder ist man gewiss oder ist man nicht gewiss, dass es ihn gibt. Und weißt du, wenn du die Schöpfung anguckst, alles Zufall, alles kommt vom Urknall, alles stammt von Affen ab. Puh. Also da muss ich wirklich doof sein. Weißt du, und dann finde ich so viele Argumente, dass ich gar nicht mehr zweifeln kann. Ich brauche mehr Glauben, um zu zweifeln, als beim Glauben. Beim Glauben sehe ich die Schöpfung wunderbar, aber um zu zweifeln, da muss ich mich schon ganz schön anstrengen. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Weißt du, wenn ich verloren gehen möchte, dann muss ich an dem vorbei und an dem vorbei und an dem vorbei. Das sind oft so Meilensteine, die Gott in meinem Leben gesetzt hat. Und das, ich weiß, dass Gott mich bis hierher gebracht hat. Und dann muss ich das alles leugnen, das war nichts und das war nichts und das war nichts. Nein. Gott lässt seine Gnade walten. Ich muss nur mit ihm gehen. Weißt du, wir müssen wissen, was Gottes Wille ist, wie Gottes Wille. Wir müssen ihn gut kennen. Und deshalb, an der Erkenntnis Gottes liegt und scheitert alles. Entweder kennst du Gott. Das Erste, deshalb das Wichtigste in deinem persönlichen Leben ist, lerne Gott ganz persönlich kennen. Also dein Vater, dein Daddy, also dein Freund, also deinen Weggefährten. Und dann handle aus Überzeugung, was du tust. Und was du nicht tun willst und nicht kannst, wo du nicht sicher bist, tu es lieber nicht. Das ist besser, du tust nicht, dann machst du versündigst dich. Wenn du sogar etwas tust, wo du keine Überzeugung hast, begehst du eine Sünde. Weil Gott es dir nicht befohlen hat, dann bist du ein falscher Prophet. Ich sende sie nicht und sie reden trotzdem. Wir müssen also sicher sein, Gott hat mich gesandt. Ich habe vom Herrn den Auftrag. Und dann kannst du die Endergebnisse Gott überlassen. Weißt du, mir gefällt die Geschichte von der Opferung des Isaaks. Also Abraham, seinen Isaak opfern sollte. Weißt du, der Abraham geht ganz groß hin, nimmt kein Opfertier mit und er verabschiedet sich von seinen Knechten unten am Fuß des Berges, 1. Mose 22, verabschiedet sich. Also mein Sohn und ich, wir gehen hin, um Gott anzubeten und wir kommen wieder zurück. Der hat also nicht geglaubt, dass Gott den Isaak ihm rauben und nehmen wird oder dass sie ihn opfern müsste. Er glaubte an, dass sie wieder zurückkommen. Und wir werden, nachdem wir Gott angebetet haben, zurückgeben. Der hat auch gar nicht diskutiert mit Isaak, als er fragte, wo ist das Opfertier? Gott wird es schon ersehen und Gott wird es schon recht machen. Wartet mal ab. Er glaubt an die Rückkehr. Er war überzeugt. Weißt du, und er tat aus Überzeugung, was er tat. Er hat, und er sagt, Isaak, der liebe Gott hat mir das gesagt, jetzt legst du dich hin und jetzt werde ich dich opfern. Und der Isaak war schon ein junger Mann. War stark, der hat den Vater runterschmeißen können und vom Berg. Nein, aber der war willig. Die beiden wussten, es wird schon alles recht werden. Und ich werde nicht sterben. Und selbst wenn ich sterbe, Gott kann mich auferwecken, noch auf dem Opferaltar. Also aus Überzeugung. Wenn du etwas aus Überzeugung tust, das wird immer gelingen. Es wird ein Happy End haben. Es wird gut ausgehen. Aber wenn du keine Überzeugung hast, fällst du durch die Prüfung durch. Ja, wer weiß. Weißt du, ich brauche eine Hintertür. Vielleicht nehmen wir doch noch eine Ziege noch mit, sicherheitshalber. Weißt du, er verließ sich ganz fest auf Gott. Und er wusste, Gott wird nie einen Fehler machen. Und Gott wird mich nicht in die Pfanne hauen. Und Gott wird mich nicht über den Tisch ziehen. Gott wird es nicht tun. Er verließ sich ganz auf Gott. Er war so von seinem Gott überzeugt. Er wusste, er kannte Gott auch. Und er hat auch einige Dummheiten gemacht. Ihr denkt nur mit der Hage und dem Ismael. Also er hat fleischlich gehandelt. Aber Gott hat auch dies wieder in seine Hände genommen und gut gemacht. Und kein Drama und keine Tragödie daraus gemacht. Der wahre Glaube ist eine Substanz, ist etwas Konkretes. Du machst Fehler, These, Antithese, Synthese. Aber Gott macht es gut. Gott macht es gut aus der Geschichte. Man kann es nicht betasten und dennoch ist es da. Weißt du, der Verstand zweifelt, aber das Herz sagt ja. Das ist so ein Widerspruch. Das ist Glaube. Und die Gewissheit ist nicht im Kopf, sondern im Herzen. Ich weiß, könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Der Christ weiß, dass sein Erlöser lebt. Hat ihn noch gar nicht gesehen, aber er spürt, er ist in mir. Johannes Kapitel 14, Vers 21 und 23 bis 23, da heißt es, wer mich vom Herzen liebt, dem werde ich mich offenbaren und Wohnung in ihm machen. Wenn du Jesus von ganzem Herzen liebst, plötzlich passiert mit dir etwas, bei dir zieht Jesus ein. Plötzlich ist die ganze Herrlichkeit Gottes da und plötzlich gehen die Augen auf und ich werde Wohnung bei ihnen machen und ich werde bei ihnen wohnen. Und plötzlich spürst du, in mir ist Jesus. In mir ist Jesus. Und ich habe bewusst Jesus aufgenommen. Deshalb ist es so wichtig, dass du bewusst tust, was du tust. Bewusst. Und ich habe ganz bewusst gesagt, Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben. Sei Herr meines Lebens. Ich habe gar nicht gewusst, was ich da bete, als ich gesagt habe, sei Herr meines Lebens. Und dann kam er und dann hat er seine Ansprüche gestellt. Seine Ansprüche jetzt. Guck mal, jetzt bin ich doch dein Herr. Willst du mir gehorchen oder willst du mir nicht gehorchen? Tust du, was ich dir sage oder tust du das nicht? Ich habe mein Leben ihm ganz bewusst übergeben. Ich habe mich ganz bewusst für ihn entschieden. Ich habe ganz bewusst mich unter sein Wort geordnet und unterstellt, als es ging um die Taufe. Da lese ich, ja, die ersten Christen wurden getauft. Und dann habe ich gedacht, und was ist mit mir? Bin ich getauft? Ich bin nicht getauft. Weißt du, ich bin ohne Gott und Kirche aufgewachsen. Und dann habe ich dem Evangelisten geschrieben, aber ich habe gelesen jetzt in der Bibel, dass man sich taufen lassen sollte. Wo soll ich getauft werden? Und ich bin so dankbar für Werner Heuchelbach, was er mir zurückgeschrieben hat. Er schrieb mir zurück, lieber Bruder, schau in dem Telefonbuch und guck da die und die und die Gemeinde und frag, ob sie eine Taufe haben, ob sie dich taufen wollen oder nicht. Wenn sie dich nicht taufen wollen, geh zu einer anderen Gemeinde. Also wende dich an irgendeine Gemeinde nach dem Telefonbuch. Der hat mir nicht gesagt, du musst in die Gemeinde dich taufen lassen, weil ich in der Gemeinde bin. Nein, er hat es offen gelassen und ich habe aus Überzeugung das gemacht. Dann habe ich so Christen gesucht, die die Wassertaufe haben, Erwachsenentaufe haben, habe gesagt, ja, tauft ihr auch mich, würdet ihr auch mich taufen? Und die haben gesagt, ja gerne, herzlich willkommen. Da war eine Evangelisation vom Jans-Team und da waren einige Bekehrte und da bin ich einer von 39 gewesen, einer, der dazu noch mitgenommen wurde, da kam es nicht mehr drauf an. So, ich bin mitgetauft worden in dieser Gemeinde. Und weißt du, und seitdem halte ich Gott die Treue, versuche ich zumindest. Versuche ich. Morgen werde ich über die Treue sprechen. Treue Menschen stehen zu dem Wort. Weißt du, sie sind überzeugt, das ist der Weg und den werde ich gehen. Auch wenn er kompliziert ist und schwierig ist. Treue Menschen, die tun immer das Richtige, sie sind überzeugt, das ist richtig, was ich mache. Auch wenn die anderen sagen, das ist verkehrt, das ist nicht koscher oder was weiß ich, was die dann erzählen. Weißt du, ich wusste, ich liebe den Herrn, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich habe damals als junger Christ nicht alles verstanden, aber ich habe den Herrn lieb gehabt. Und dann heißt es, liebt ihr mich, so werde ich zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Und dann kam zu mir, das würde Jesus nicht tun und das würde Jesus tun wieder. Was würde Jesus tun? Dann habe ich das entdeckt in meinem Leben. Dann habe ich einfach nur Jesus vor mir gesehen. Was würde Jesus tun? Und das hat meinem Leben Überzeugung gegeben. Ich stelle mir immer Jesus vor. Was würde er tun? Weißt du, das ist so wichtig, diese innere Überzeugung haben, dieses überzeugte Handeln. Was würde Jesus tun? Fanny Crosby hat ein tolles Lied geschrieben, seliges Wissen, Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Und dann, wiedergeboren, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, das Jesus zu Ehren. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. Oh, du mein Alles, du nur allein. Verstehst? Wenn du das mal erlebt hast, dann bist du überzeugt. Seliges Wissen. Das ist mehr als nur überzeugt sein. Das ist sogar eine Seligkeit. Seliges Wissen. Weißt du, was das selige Wissen ist? Das kann dir niemand erklären. Du bist so verklärt, so happy, so ausgeglichen, so ausgewogen, obwohl um dich herum die Welt zusammenbricht. Du sagst, ich lebe, Jesus lebt. Seliges Wissen. Das ist diese Gottseligkeit. Das ist eine Kraft, eine Substanz. Weißt du, du hast ein inneres Glück, innere Zufriedenheit, innere Geborgenheit. So, du kannst glauben, der Herr bringt mich durch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist dieses selige Wissen. Jesus ist mein. Es ist ein inneres, verborgenes Wissen. Das kann man niemand erklären. Man weiß es oder man weiß es nicht. Und deshalb, was weißt du schon über dein Leben, von deinem Leben, von der Erlösung? Hast du schon deine Erlösung kapiert, begriffen, dass du erlöst bist? Viele Menschen vermuten, ich bin erlöst, weil sie so viel Unerlöstes noch an sich finden. Also ich finde auch noch so viel Unerlöstes an mir. Aber ich weiß, meine Seele und mein Geist gehören Jesus Christus. Weil ich ihm bewusst mein Leben übergeben habe, ihm bewusst anvertraut habe, dieses innere Wissen, diese innere Überzeugung ist eine Herzenssache. So du mit dem Herzen glaubst, so du mit dem Herzen überzeugt bist, ist eine innere Übereinstimmung mit Gottes Wort. Ich habe das getan, ich war Gott gehorsam, ich habe Jesus eingeladen, ich habe meine Sünden bekannt. Und jetzt oute ich meine innere Überzeugung. Das sage ich, was mit mir los ist. sag ja zu Jesus und dann sage ich auch öffentlich, ja, ich folge Jesus, ich liebe Jesus, ich vertraue Jesus, ich stimme mit Jesus überein, auch wenn er manchmal ein bisschen schwierig ist und kompliziert. Weißt du, dann stellt man mal Ansprüche. Verlass deinen Vater, dein Schiff, dein Haus und dein Hof und so weiter, komm und folge mir nach. Denk an Petrus und denk an die Jünger. Und sie verließen sofort die Sachen. Weißt du, das ist was. Du musst also auch überzeugt sein, hundertprozentig überzeugt sein, dass du alles über Bord wirfst und sagst, jetzt fange ich an, mit Gott zu leben. Fange ich an, für Gott zu arbeiten. Fange ich an, in einem neuen Verhältnis einzutreten und mein Leben anders zu gestalten oder das aufzulösen. Weißt du, das ist ein Risiko. Aber du kannst nur Risikos eingehen, wenn du überzeugt bist. Wenn du nicht überzeugt bist, darfst du gar nichts machen. Solltest auch gar nichts machen. Du solltest lieber auf den Knien liegen und Gott um Weisung bitten, dass er dir sagt, soll ich nicht. Mit dem einlassen oder mit jenem nicht einlassen. Man muss ganz genau wissen, hat Gott das gewollt, was ich tue? Hat er das mir befohlen? Hat er mich lieb? Weißt du, du musst die Gewissheit bekommen für dein persönliches Leben. Gott hat mich vor Grundlegung der Welt gewollt. Nicht mein Vater, meine Mutter. Das war nur Panschal. Verstehst du, Gott hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch kein Regentropfen, keine Mücke. Da gab es noch gar nichts. Er hat mich gewollt. Und wenn du das mal begriffen hast und davon überzeugt bist, ich bin ein von Gott gewollter, dann ist dir vollkommen egal, was deine Eltern dir gesagt haben, dass sie dich verflucht, verdammt haben, unter den Teufel gesetzt haben, sogar dem Teufel geweiht haben. Egal, was da war, du hast eine neue Geschichte. Gott hat mich gewollt. Weißt du, ich bin in der Liebe Gottes. Das weißt du, ich bin von Gott gewollt. Gott hat seine Hand auf mein Leben, Gott hält mich. Und ich bin ein Teil von Jesus, von seiner Gnade. Es ist ein Aha-Erlebnis, wenn du das einmal begriffen hast. Weißt du, am Anfang sagt man dir das nicht. Am Anfang erzählt man alles Mögliche. Aber ich möchte gleich von Anfang sagen, es ist so wichtig, dass du weißt, ich bin von Gott geliebt, von Gott gewollt, von Anfang an. Und zwar, da hat es mich noch gar nicht gegeben, hat meine Mutter nicht gegeben, hat Deutschland noch nicht gegeben und das alles gar nicht. Ich stimme dem überein. Gott hat mich vor Grundlegung der Welt gewollt. Und es ist egal, ob du ein gewolltes Kind bist oder kein gewolltes Kind. Viele Menschen sind nicht gewollt, die sind einfach nur da gekommen, wurden geboren. Aber du weißt jetzt, Gott hat mich gewollt, deshalb bin ich da, deshalb existiere ich, weil Gott es wollte. Und bisher hat er mir geholfen. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen und ich bin sein. Auch wenn ich habe meinen Namen gehört. Gott hat mich mal an einem Baggersee, habe ich gebetet und Gott hat gesagt, Johannes, ich habe mich so erschreckt. Und obwohl ich das ganze Gebiet abgelaufen bin, das war meine Gebetsmarsch und so. Und als dann diese Stimme war, ich wusste, hier ist niemand. Und dann habe ich gewusst, hier ist Gott. Zweimal habe ich meinen Namen gerufen. Das ist gewaltig, wenn du von Gott bei deinem Namen gerufen wirst. Zuerst habe ich gedacht, ich spinne, aber ich habe Gänsehaut bekommen. Dann bin ich gleich im Gras auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, lieber Gott, du rufst mich bei meinem Namen. Lieber Gott, was hast du gedacht? Du kennst sogar meinen Namen. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich war so ergriffen, ich wusste gar nicht mehr weiter. Dann lag ich da im Gras, auf den Knien. Die Liebe Gottes erlebt man auf ungewöhnliche Art und Weise, so am Anfang des Glaubens, weil das ist alles neu. Da wirst du gewickelt vom Herrn und vom Herrn behandelt. Die Liebe Gottes, die muss man verstehen, zuerst mal begreifen. Ich bin von Gott geliebt. Und weißt du, das muss mir niemand mehr sagen, niemand mehr erklären. Plötzlich wusste ich hundertprozentig, was mit mir los ist. Ich bin von Gott gewollt. Und das weiß ich. Oder ich weiß es nicht, aber ich bin Gott dankbar, dass er mir sich offenbart hat. Und Gott begegnet jedem Menschen ganz anders. Du musst nicht nach meinem Muster Gott so finden. Du sollst deinen Weg finden. Deine Gottesbegegnung, auf deine Art und Weise. Gott spricht zu dir in deiner Muttersprache. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich weiß ganz gewiss, für mich hat Gott Jesus gegeben. Für mich ist Jesus gestorben. Ob ich jetzt in Golgatha, dort in Jerusalem bin oder nicht, ich brauche das alles gar nicht. Ich weiß von der Schrift, von der Heiligen, vom Gottes Wort, ich weiß. Und ich weiß aus der Predigt, ich weiß aus der Bibel. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, er starb für mich. Die Predigt muss uns ein Rhema-Wort werden. Weißt du, der Heilige Geist muss uns inspirieren. Ja, Johannes, das ist für dich. Das ist für dich. Das Herz muss angesprochen werden. Die Predigt hat keinen Wert. Weißt du, es könnte ein Referat, Vortrag sein oder irgendwie einfach nur Gespräch, aber das, die Predigt muss vom Heiligen Geist inspiriert werden und es muss sein Herz betreffen. Woher weiß er das alles? Warum sagt er das so? Warum erwähnt er das sogar noch mit Namen so und so? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du musst, weißt du, das Rhema-Wort muss den Glauben in dir wecken, diese Überzeugung in dir wecken. Ich bezeuge, aber der Heilige Geist muss überzeugen, dass du nach Hause gehst und sagst, mit mir ist was passiert. Ich weiß noch nicht was, aber mit mir ist was passiert. Ich habe ein Virus bekommen. Ich habe eine heilige Krankheit bekommen. Ich bin gesegnet worden. Halleluja. Ja, etwas Außergewöhnliches in einer gewöhnlichen Predigt. Und da erfahre ich plötzlich die Wahrheit. Und ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Gott, sagt Jesus. Ihr werdet inne werden. Plötzlich spürst du, der sagt die Wahrheit. Der redet nicht nur so, der sagt die Wahrheit. Du hast ein Aha-Erlebnis. Deshalb eine Rhema-Predigt ist so wichtig. Die muss aus dem Herzen Gottes kommen, in mein Herz. Und dann springt der Funke rüber auf dein Herz. Und dann, weißt du, verteilen sich die Feuerzungen. Und plötzlich weißt du ganz gewiss, hier spricht Gott zu mir, er überzeugt mich, er steckt mich an, er festigt meinen Glauben, er gründet mich. Eine Rhema-Botschaft ist mehr als nur Bibellehre oder schöne Theologie, egal was. Thomas von Aquin hat für die katholische Kirche, für den Papst, da eine Ausarbeitung gemacht über die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und als er dann seine Doktorarbeit, keine Doktor, aber sein Werk dort abgibt, dann legt er hin und als er das dem Herrn weiht und dem Herrn gibt, fällt er in Ohnmacht, so wie wir Pfingster sagen, Ruhen im Geist, dann ist er weg. Und als er zuerst denken die Brüder, der hat Herzinfarkt bekommen, aber nein, als er zu sich kommt, sein erstes Wort war, alles ist Stroh, was ich über den Vater, Sohn und Heiligen Geist geschrieben, alles ist Stroh, was ich jetzt gesehen habe im Geist, das fiel mir. Alles ist Stroh. Und wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebst, dann wirst du sagen, alles, was ich gehört habe, was ich erlebt habe, was die Leute mir alles erzählt haben, was ich gelernt habe, alles ist Stroh. Ich habe was Größeres gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Ich war auf dem Berg der Verklärung. Wir sahen seine Herrlichkeit. Du, das ist, was die Leute gehalten hat, was der Apostel gehalten hat, was sie stark gemacht hat. Wir sahen seine Herrlichkeit. Dieses Aha-Erlebnis. Und hier in diesen Gottesdiensten versuche ich mit Gottes Hilfe einfach das weiterzugeben, was der Heilige Geist mich inspiriert hat, was wer mich geführt hat, was ich praktisch erleben durfte durch die Gnade Gottes. Das gebe ich weiter. Probier's aus. Vielleicht ist was für dich dabei. Vielleicht ist was für dich dabei. Ohne Verkündigung wirst du wenig vom Heiligen Geist erfahren oder von Jesus erfahren. Der Glaube kommt aus der Predigt, nicht vom Singen und Beten. Die meisten Leute denken, der Glaube kommt aus Beten und Singen. Nein, der Glaube kommt aus der Predigt. So steht in der Bibel, Römer 10. Und der Glaube, der will wachsen. Du brauchst immer, musst immer wieder begossen werden und immer wieder motiviert werden. Und hier bekommst du Zeugnisse oder bekommst das Zeugnis, was Gott alles getan hat, was er noch tun möchte. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin auch noch auf dem Weg dorthin, dem Weg der Vollendung. Und dann erzähle ich, wie Gott einen erzieht, was Gott einem so zumutet. Und hier kannst du einfach von der Realität Gottes erfahren. So ist Gott. So ist er. Nicht nur Halleluja. Gott ist viel reeller. Gott ist viel ernster. Viel heiliger, viel gerechter, viel vollkommener. In einer inspirativen Predigt siehst du die Innenseite des Predigers. Weißt du, er erzählt was, aber ich erzähle nicht viel von mir, aber trotzdem, du spürst, da ist was, Gott will was von mir. Er will meinen Glauben wecken, er will mich stark machen in meinen Kämpfen. Und da siehst du, wie Gott dich vorbereitet für diese oder jene Mission, für diese oder jene Aufgabe. Und ganz besonders, was ich ganz besonders betone, Gott bereitet dich vor für das Leiden. Nicht nur für das Loben, sondern für das Leiden. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Eine geistgewirkte Predigt ist immer authentisch, ist eine Offenbarung. Ach, das ist es. Nicht nur Teufel komm raus. Nein, was wir für Christus noch alles tun müssen, was Christus noch an uns tun möchte. Wenn er in unserer Mitte ist, wenn er der Herr unseres Herzens ist, wo Jesus auf dem Thron sitzt, da fängt was Neues an. Auch hier in der Gemeinde. Da lebst du nicht mehr aus irgendwelchen frommen Phrasen, sondern aus der inneren Überzeugung. Also da muss ich durch. Und dann kannst du dein Schicksal, dein Unglück in deine Hand nehmen und kannst sagen, Leute können mir erzählen, was sie wollen. Da muss ich durch. Das ist mein Weg. Das wird mir nicht erspart. Es gibt für mich keinen Umweg. Da muss ich durch. Und dann lebst du ganz anders, wenn du überzeugt bist. Hier muss ich durch. Und es geht nach 3 Wochen vorbei. Der ganze Spuk. So. Der Herr gibt dir Kraft. Weißt du, mir ist so groß geworden. Ich habe manchmal gedacht, liebe Heiland, es wäre so schön, wenn die Entrückung kommen würde. Ich bete, komme bald, Herr Jesus. Aber die Entrückung wird noch lange auf sich warten lassen, in aller Liebe. Weißt du, was der liebe Gott macht? Er erhält mich im Chaos. Er erhält mich in der Krankheit. Er erhält mich in der Schwierigkeit. Er gibt mir jeden Tag neue Kraft, so wie deine Tage, so deine Kraft. Und das ist, was Gott einfach hilft. Weißt du, ich hätte viel lieber, plötzlich schnappt er mich und stellt mich auf den Halleluja-Weg. Aber nein, das macht er nicht, sondern er lässt mich zappeln, er lässt mich kämpfen, und er gibt mir neue Kraft, und ich, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler, die laufen und werden nicht müde. Ein wahrer Christ hat ein festes Herz, und es ist eine Gnade, wo das Herz fest geworden ist. Es ist eine Gnade. Und zwar durch die Liebe Gottes, durch das Wort Gottes, durch den geistlichen Wachstum, auch in der Gemeinde. Weißt du, wir wachsen. Wir wachsen, ohne zu merken. Wir sollten eigentlich hier so eine, für Kinder haben wir das mal gemacht, einfach die Kinder hingestellt, einen Strich gemacht an der Wand und so weiter. Und plötzlich sieht man da, die wachsen. Was die, wir plötzlich in einem Jahr gewachsen sind, in 2 Jahren gewachsen sind. Ein Junge hatte auch so an einem Baum, der Vater an einem Baum, einen Nagel eingeschlagen, wie groß er ist. Und dann kommt der Junge und guckt es an und sagt, Papa, ich schrumpfe. Weil der Baum ist gewachsen und der ist immer klein geblieben. Ich schrumpfe. Geschwister, und wir merken auch, wir schrumpfen auch manchmal. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist geistliches Schrumpfen. Plötzlich, oh, der wird schon so groß. Er muss zunehmen, der Herr Jesus Christus. Das ist Überzeugung. Und wir müssen viel, der Heilige Geist muss viel Überzeugungsarbeit an uns leisten, ihr Lieben. Manchmal glauben wir, dass es nötig ist, jetzt zu warten und zu reifen. Jetzt hänge ich doch an diesem Baum, verstehst du, ich möchte gerne gepflückt werden, gerne auf die Tafel des Herrn kommen, aber der Herr lässt mich hängen. Überzeugung kannst du nicht durch Gehirnwäsche bekommen. Weißt du, in den Gemeinden wird so viel Gehirnwäsche gemacht. Gott möge es vergeben und verzeihen und sie segnen. Da wird so viel manipuliert. Weißt du, da ist die Verführung so groß. Gehirnwäsche, nicht nur beim Kommunismus, nein, überall, durch die Medien. Immer nur positiv und optimistisch sein. Ich bin optimistisch und ich bin positiv. Aber weißt du, wir müssen auch unten durch manchmal. Und manchmal mehr als sonst. Durch das ständige Nachplappern und Suggerieren und so weiter, da bildest du nachher noch ein. Ja, ich glaube trotzdem auch. Bin überzeugt, aber das ist nur eine falsche Überzeugung. Fleischliche Überzeugung. Du lernst erst als Kind Gottes, wenn du mitwächst, mitgehst, mitmachst, mit dabei bist. Deshalb, wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist ein köstliches Ding. Du brauchst die Predigt. Jeden Tag brauchst du ein Wort Gottes. Ich könnte natürlich jeden Tag predigen, aber das tue ich nicht. Ich muss ja auch Freizeit haben. Predige schon sowieso genug. Aber der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du brauchst das Wort Gottes, dass Gott zu dir redet, dass durch den Mund Gottes zu dir kommt. Und es kann sein, dass Gott auf mannigfaltige Art und Weise zu dir redet. Durch ein Gespräch, durch ein Lied, durch ein Gebet. Durch eine Begegnung. Weißt du, und da kommt die Überzeugung. Du lernst etwas, du siehst etwas, du beobachtest etwas, du entdeckst etwas. Und das macht dich gewiss. Das habe ich schon immer gewusst, dass es so ist. Dass sie so sind. Oder was weiß ich alles. Durch das Beobachten. Weißt du, wir lernen, wir sehen, uns gehen die Augen auf. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91, der ist sicher und geborgen. Der ist unerschütterlich. Der fürchtet kein Unglück. Der ist unter dem Schirm des Höchsten. Nur wer in Gott ist und Gott in ihm, der nimmt eine starke Haltung ein. Der ist überzeugt. Gott in mir und ich in Gott. Wir sind eins, wir verschmelzen miteinander. Dessen Geist ist ungebrochen. Wer diese Verbindung eingegangen ist, ich und der Herr, der geht durch die Wand. Der geht durch die Probleme, der geht durch die Schwierigkeiten. Weißt du, da kann Kummer kommen, da kann Leid kommen, da kann Elend kommen. Der zieht den Karren durch, weil Gott in ihm ist und er in Gott. Und er behält immer eine positive Einstellung. Er sagt für alles Dankeschön. Das ist diese optimistische Einstellung. Er ist zuversichtlich, er weiß, die Sache, die geht schnell vorbei, nach jedem Regen kommt ein Sonnenschein. Dann sieht man den Regenbogen, den Bund Gottes wieder. Der bleibt optimistisch und fröhlich und er bleibt im Lande und der haut nicht ab bei Schwierigkeiten. Nein, er wird noch fester, lässt Wurzeln, ist im Fern gepflanzt. Viele sind nicht überzeugt und sicher. Schon allein, dass sie nicht, ob sie gerettet sind oder nicht, ob sie geheiligt sind oder nicht. Da sagst du, was ist die Heiligung eigentlich? Habe noch nie was gehört. Weißt du, Gott nimmt dich auf die Seite und er modelliert dich, formt dich. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Viele wissen gar nicht, du sind nicht sicher, lebt Jesus in mir oder nicht? Wer ist denn in mir? Weißt du, du musst sicher sein, überzeugt sein, ist Christus in dir oder nicht? Und deshalb sind viele noch auf der Suche. Deshalb suchen sie in der Gemeinde und in der Gemeinde oder dort suchen sie, da versuchen sie mit dem, in diesem Seminar oder jenem Seminar. Weißt du, du wirst die Wahrheit nirgendwo finden. Ich sage dir freiweg, du wirst die Wahrheit auch nicht bei uns finden. Du wirst die Wahrheit finden, wenn du auf deine Knie gehst und Gott von Angesicht zu Angesicht suchst. Weißt du, wenn du dich vor dem Herrn demütigst, wirst du vor ihm Gnade finden. Du kannst hinrennen, wo du willst. Du wirst immer nur dich selbst finden und deine Probleme. Und deshalb sind Leute Suchende, immer sie suchen noch. Ich suche nicht mehr. Weißt du, als ich einmal Jesus gefunden habe, da bin ich nicht mehr von Gemeinde zu Gemeinde gerannt. Dann war meine erste Sache, wie kann Gott mich gebrauchen? Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich bin auf die Straße gegangen, ich habe angefangen zu missionieren, weil ich wusste, ich bin jetzt gerettet. Und jetzt muss ich anderen sagen, dass sie auch Rettung brauchen. Plötzlich fing ich an, für Gott zu arbeiten. Und ich hab dann nicht mehr Gemeinden gesucht. Die Gemeinden haben mich gesucht danach. Aber ich habe die Gemeinden nicht gesucht, weil ich wusste, Gott braucht mich. Und weißt du, wenn du den Herrn liebst, dann wirst du schon die Leute finden, die mit dir zusammenarbeiten. Als ich hier nach Berlin kam und habe meine Kanzel auf dem Breitscheidplatz hingestellt, da habe ich ein paar Leute noch aus Süddeutschland gehabt, aber das war alles. Und plötzlich haben sich Leute gesammelt, das ist toll, was du da machst, Berliner. Und habe gleich eine Handvoll von Leuten gehabt, die einfach dabei waren und mich begleitet haben, mich unterstützt haben. Wann kommst du wieder? Ja, vielleicht werden wir jeden Tag, ganzen Monat August, Straßenmission machen. Und die haben dann mobil gemacht, dann sind sie gekommen. 1988 war das, lange Zeit her. 89, dann fiel die Mauer. Und ich kam nach Berlin und habe gesagt, meine Aktion starte ich, Aktion Jericho. Die Mauer muss fallen, ich bete. Berlin gehört Jesus und nicht den Amerikanern und Franzosen und Russen und den Engländern. Jesus, Berlin für Jesus, das war meine Aktion. Und Gott hat Gnade geschenkt. Plötzlich kamen die Leute, die er geschickt hat, die mit mir zusammengearbeitet haben. Weißt du, das kommt dann von selbst alles. Wenn du Gott dienst, kommt alles von selbst, wenn du überzeugt bist. Stell dir mal vor, ich wäre nach Berlin gekommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Nein, ich wusste eins. Hier auf dem Breitscheidplatz fange ich an. Und dann habe ich meine Wohnung gehört, direkt an der Mauer meine Wohnung gesucht. Ein Haus, ich wollte ein Haus kaufen, direkt neben der Mauer. Das habe ich nicht gekriegt, leider. Aber da hätte ich direkt die Mauer neben mir gehabt. Aber ich wohnte nur ein paar Meter von der Mauer weg in südlichen Friedrichstadt. Und habe gesagt, ich will so nah wie möglich sein. Ich will sehen, wie die Mauer fällt. Und ich habe es erlebt. Ich war dabei. Ich habe das Werkzeug geliefert, Brechstange und riesigen Hammer mitgebracht. Und damit am Brandenburger Tor an der Mauer geklopft. Bis der erste Brocken nachgegeben hat. Ja. Und ich habe verloren natürlich mein Brecheisen und mein Hammer ist irgendwo futsch. Irgendjemand hat mitgenommen. Vielleicht in den Osten. Aber ich habe daran geglaubt. Ich war überzeugt. Und Gott hat Gnade gegeben. Und Gott hat geholfen. Wenn du nicht überzeugt bist, wird Gott auch nicht helfen. Gott hilft nur Menschen, die überzeugt sind. Die hundertprozentig sicher sind. Das, was ich mache, ist vom Herrn. Entschieden sein. Solange du nicht entschieden genug bist, solange du nur faule Kompromisse machst, dann wundere dich nicht. Wundere dich nicht. Das gelingt alles, das geht alles schief. Weil du nur halbe Sachen machst. Halbe Sachen sind ganze Dummheit. Halbe Sachen, mach keine halben Sachen. Weißt du, du musst nicht alles tun. Du musst dich festlegen, das ist, was Gott von mir will. Wenn du gibst, dann gib alles oder gar nichts. Wenn du liebst, lieb komplett und ganz. Weißt du, du sollst dich hingeben, komplett, ohne irgendwelche Hintertürchen offen lassen. Naja, wenn es nicht ist, dann machen wir das so und so. Viele sind innerlich noch so verunsichert, weil sie nicht sich festgelegt haben. Du musst dich festlegen. Du kannst dich im Bösen festlegen, aber du kannst dich auch im Guten festlegen. Die meisten legen sich im Schlechten fest. Leg dich im Guten fest. Ich will dem Herrn dienen. Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen mir machen, ist vollkommen egal. Die anderen interessieren mich auch gar nicht. Aber er sagt, ich und mein Haus, wir beide, oder meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und als er entschieden ist, hat er alles mitgerissen, Israel mitgerissen. Solange du nicht entschieden bist, wirst du niemanden mitreißen, niemanden begeistern, niemanden anstecken. Zuerst, wenn du brennst, dann brennen auch andere. Sei überzeugt. Viele haben Angst, sie können was falsch machen. Lieber etwas falsch, als gar nichts. Lieber was falsch machen, aber es gar nichts tun. Viele, weißt du, der Abraham hat Fehler gemacht mit der Hagar und dem Ismael, aber das, Gott hat es ausgeglichen und das war von Gott zugelassen, von Gott gewollt in dieser Art und Weise, auch wenn es im Fleisch war. Das nächste Mal, nach 100 Jahren hat er, oder dann, als er 100-jährig war, hat Gott dann richtig gemacht, wo es nichts mehr ging. Und Gott hat gesagt, Abraham, hättest du nur ein bisschen gewartet. Er hat es nur ein bisschen gewartet, aber war es Ungeduld. Unsere Ungeduld macht vieles falsch. Aber er war überzeugt, das ist der Weg. Wenn es kein anderer Weg hilft, dann wird es so funktionieren. Viele denken in ihrem Leben, verstehst du, sie sind nicht überzeugt, dass Gott sie gerufen hat, Gott sie berufen hat. Mich hat man übersehen, mich hat man links liegen gelassen oder mich will man nicht, mich akzeptiert man nicht. Unsicherheit ist der Leute Verderben. Nicht die Sünde, Unsicherheit. Wenn man nicht überzeugt ist, wenn man nicht gewiss seiner Sache ist, wenn man mit dem halben Herzen Gott dient, auf zwei Hochzeiten tanzt, mal hier, mal dort und mal in jener Gemeinde. Weißt du, du wirst nirgendwo gebrauchen. Du kannst noch so viel Talente haben, wenn du immer hin und her springst. Dann sag mal, komm, der will dich nicht und die anderen wollen dich auch nicht. Wenn die ehrlich sind. So. Wenn man auf zwei Hochzeiten tanzt oder das geteilte Herz hat, Gott fragt, die Israeliten dort, der Elia auf dem Karmel. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Ist Gott Gott, dient ihm? Ist Baal Gott, dient ihm? Entscheidet, wem ihr dienen wollt. Gott will überzeugte Kreaturen haben, überzeugte Menschen haben. Ohne Überzeugung, macht nichts. Wenn man nicht aufs Ganze geht, nicht radikal genug ist, führt man ein unglückliches Leben. Das klappt nicht und das klappt nicht. Weißt du, wir müssen lernen, uns Gott, und ich predige jetzt für Christen, Gott uns ganz hinzugeben. Hier sind die 5 Brötchen Heiland, hat der Junge gegeben. Das ist mein ganzes Essen, meine ganze Mahlzeit, meine ganze Verpflegung. Hier hast du. Und hat das in die Hände Jesu gelegt. Jesus dankte dem Vater und brach es und da sind Tausende satt geworden und 12 Körbe blieben noch übrig. Und nur weil der eine sich hingegeben hat, weil der eine eine ganze Sache gemacht hat. Aber da fragen Sie, was ist das für so viele? Die 5 Brötchen. Der ging aufs Ganze. Der Heiland wird es brauchen, vielleicht für den Heiland allein. Was wir Jesus nicht geben, kann er nicht multiplizieren. Was wir so zurückhalten, bleibt einfach für dich. So, er hätte seine 5 Brötchen selber essen können, aber da wären die anderen nicht satt geworden. Du siehst, was aus deinem Leben werden kann, wenn du dich überzeugt in die Waagschale wirfst und sagst, komm ich um, so komm ich um, ich gehe, mach es, ist egal. Gott kann seine Pläne nur mit Radikalen verwirklichen, die entschieden sind, überzeugt sind, die nicht fliehen, wenn es schwierig wird. Und ich sage dir eines, zuerst einmal, wenn du zusagst Gott, zuerst einmal Himmel auf Erden. Halleluja, Lob und Dank. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Dann kommt die Anfechtung. Dann kommt die Krise. Und genau da ist, wo die meisten versagen. Da gehen sie gleich stiften. Weißt du, da verlieren sie gleich die Vision, die Überzeugung, den Traum. Weißt du, guck mal, Josef hat erzählt seinen Traum und sagt, Leute, guckt mal, was ich geträumt habe. Und dann kommt er zu seinen Brüdern, der Träumer kommt, der wird in eine Grube geworfen, verkauft nach Ägypten. Jetzt, was ist aus deinem Traum geworden? Nix. Aber er blieb treu. Er blieb treu seiner Vision. Er blieb treu seiner Berufung. Ein Zweifler denke nicht, dass er etwas empfange, steht in der Bibel. Das wäre eine Woge, die nur hin und her geschaukelt wird. Und wir sind nicht zum Schaukeln da. Josef war überzeugt. Ich bin dazu berufen und ich werde auf dem Thron sitzen, ob ihr glaubt oder nicht. Im Gefängnis hat er sich oft selber vorgebetet. Ich werde noch hochkommen. Gott hat es zugelassen, dass es alles so ist. Er wird schon recht machen. Was du innerlich nicht glauben kannst, wirst du auch nicht äußerlich erleben. Was du innerlich nicht glauben kannst, wirst du nicht erreichen, wirst nicht bekommen, wird dir nicht gegeben. Selbst der liebe Gott wird es dir nicht geben, wenn er dich 100-mal lieb hat. weil du nicht glaubst. Die geschehe nach deinem Glauben, nach deiner Überzeugung. Es geschieht nach deiner Überzeugung. Es passiert nichts, ohne, es sei denn, dass du überzeugt bist, dass der Heilige Geist dich so programmiert und dass du einfach bestätigst und sagst, Amen, so sei es. So sei es. Das ist der Amen. Verstehst du, wir müssen zu dem, was Gott sagt, Amen sagen können. So sei es. Das will ich haben. Das ist für mich. Sicher und überzeugt sein, das ist so wichtig. Selbst wenn du mal einen falschen Weg mal einschlägst. Weißt du, wie oft, wir haben da jemand gehabt als Missionar, den ich kennengelernt habe, der hat einen Ruf für Deutschland gehabt, aber was ist passiert? Der ist nach Barbados, Westindien gegangen als Missionar. Der Hermann Lauster, der Begründer von der Gemeinde Gottes, der ist zuerst mal da in Südsee gegangen, also Karibik gegangen. Der hat gedacht, das wird der Weg. Aber Gott, er kam zurück und sagt Gott, nein, nein, jetzt gehst du nach Deutschland. Und in Deutschland regierte Hitler damals. Und da kommt er mit seinem Cadillac, das Auto dachte, das nimmt er mit nach Deutschland. Und als das Auto hier in Deutschland ankam, wurde beschlagnahmt von den Nazis. Und dann ist es verboten, in Deutschland zu predigen. Dann hat er Getränke verkauft. Und in den Backstuben. Und in den Backstuben hat er dann Jesus gepredigt den Leuten. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Ganz anders. Aber zuerst mal gehen wir in die falsche Richtung womöglich. Das ist kein Fehler. Zuerst gehst du da irgendwo hin nach Italien, aber dann hole dich Gott schon wieder zurück, wo du hingehörst. Aber der hat den Ruf gehört. Oft ist es so, wir hören den Ruf Gottes, verstehen nicht, welche Richtung. Oft kapieren wir das nicht. Gehen wir an die falsche Adresse. Weißt du, du musst sicher sein, hundertprozentig überzeugt. Gott braucht hundertprozentige, die überzeugt sind. Das ist der Wille Gottes. Petrus sagt, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Man muss den offenen Himmel erlebt haben. Das wahre Christentum ist nicht Kirche, ist nicht Religion, ist nicht Organisation, es ist ein Erlebnis. Das ist der wahre christliche Glaube. Es ist nicht Kopfglaube, es ist Herzenssache, nicht Theorie, sondern Praxis. Es ist lebensnah. Es geht durch Mark und Bein. Und weißt du, das Wort Gottes, du nimmst das Wort Gottes auf und in der Bibel haben wir so einen Fall, da Gott sagt, Gott, nimm das Büchlein und iss. Und in deinem Mund wird es sein, so süß wie Honig, aber in deinem Magen haut Peppersoße, Peperoni. Da gehst du gleich hoch. Da wird es brennen wie Feuer in deinen Gebeinen. Und genau das passiert, du kannst nicht mehr lassen. Das geht dir in Mark und Bein. Es wird erlebt und gelebt, die Herrlichkeit Gottes, die Gnade Gottes, der offene Himmel. Weißt du, plötzlich erlebst du dann die Führung Gottes. Da erlebst du plötzlich, dass du Dinge... Das kann es gar nicht erklären, aber du bist überzeugt, hier hat der Herr es mich hingebracht. Das war vom Herrn die Geschichte. Es passieren Dinge, so ungewöhnliche Dinge. Das wahre Christentum ist etwas Übernatürliches. Von Gott kommt es. Du lebst ein übernatürliches Leben, wirst überzeugt vom Heiligen Geist, erleuchtet durch eine Offenbarung Gottes. So wie Paulus, er sah das Licht und plötzlich konnte er alles über Haufen werfen. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Oder der Thomas, mein Herr und mein Gott. Überzeugt, gleich überwältigt. Jesus erscheint dem Saul von Tarsus. Jesus erscheint als Auferstandener seinem Bruder Jakobus, leiblichen Bruder. Weißt du, und plötzlich ist er so überzeugt, mein Bruder Jesus ist der Messias, der Gesandte Gottes. Das Übernatürliche bringt die Überzeugung. Du musst zuerst mal Gott berührt haben. Praktisch erlebt haben, an deinem Leib. Wir brauchen diese körperliche Berührung. Was beim Thomas verloren ging, er sagt, ich kann nicht glauben, er hat die leibliche Berührung, die körperliche Berührung verloren. Du brauchst diese sinnliche Wahrnehmung. Steck dem Finger in Strom. Und da wirst du merken, wie stark Elektrik ist. Wie das alles so funktioniert. Dann fängst du an, in Zungen zu reden. Verstehst? Dann bekommst du den Dreh. Dann klappt es plötzlich. Aber weißt du, wir sind so verkorkt, wir sind so verkopft, wir sind so vollgestopft mit so viel anderen Informationen, aber wir haben nicht die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und da müssen wir da zurückkommen, in der Gegenwart Gottes hineingeraten. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, Geschwister, wer regelmäßig in den Gottesdienst geht, denen dient Gott regelmäßig. Denen dient Gott regelmäßig, die begegnen Gott regelmäßig. Weißt du, der braucht keine Seelsorge. Ich habe eines gelernt, also in Gottesdienst gehen, dann arbeitet Gott an dir. In jeder Predigt kommt so ein Klotz weg. In jeder Predigt wird da ein Brocken weggeschlagen. Und so viel kann ein Seelsorger sich gar nicht Zeit nehmen, was der Heilige Geist in der Gemeinde mit dir macht. Weißt du, der ermahnt dich, der ermutigt dich, der motiviert dich. In den Gottesdiensten geht dir was auf. Atmest du auf. In den Gottesdiensten wird deine Seele erquickt. Das kann dir kein Seelsorger machen. Aber plötzlich gehst du da, weißt du, wenn du ein Seelsorger bist, da kann es sein, dass du dich mal blamierst. Dass nachher, du erzählst jemand und die ganze Welt weiß nachher am Schluss, was mit dir los ist. Aber so, wenn du im Gottesdienst bist, der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist ist ein Gentleman und er deckt auf und er deckt zu. Das ist Seelsorge. Deshalb, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Hilfe Gottes braucht, geht in eine vernünftige Gemeinde. Hört Gottes Wort. Lasst das Rema-Wort an euch ergehen. Mensch, was der heute alles sagt, der hat nur mich gemeint die ganze Zeit. Weißt du, so ging es mir die ganze Zeit. Und so geht es mir manchmal sogar, wenn ich predige. Eigentlich bist du, Johannes, dran. Verstehst du? Dann fühle ich mich angesprochen und mich da in Mangel genommen. Nur Gott kennt unsere Seele und nur Gott kann unserer Seele dienen und überzeugen und aufklären und zudecken und heilen und wohltun. Nur Gott kann. Die Seele kann nur von Gott bedient werden und Gott kann mich schützen. Also plötzlich erzählt der Pastor irgendwas und dann denke ich, ja guck mal, das ist bei mir genauso. Und dann bist du informiert und sagst, das passiert mir nicht auch, was dem da passiert ist. Und plötzlich habe ich Schutz, ohne dass mir jemand die Hände aufgelegt hat. Ohne dass jemand für mich gebetet hat. Dann gehe ich nach Hause und verdau das alles. Und verarbeite, guck mal an, so geht es einem. So sind die Christen. Das passiert. Am ersten ist mir so viel Neues geworden. Nach und nach ist Gott mit mir in die Tiefe gegangen. Mehr und mehr innerlich. Petrus bekam die Offenbarung Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Weißt du, nicht die Schriftgelehrten haben ihn aufgeklärt. Nicht Jesus in seinem Gespräch und nicht sein Lebensstil und nicht seine Vorträge, sondern der Heilige Geist hat Petrus aufgeklärt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Den Klugen und Weisen hat Gott verborgen. Aber den Unmündigen, wir sind Petrus da, der so unkundig war der Schrift und so weiter, denen hat er es offenbart. Petrus erkannte Jesus nicht durch Bibelstudium, er erkannte durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und da war er überzeugt. Dann wusste ich ganz genau, das ist es. Das ist es ab heute. Weißt du, und dann hat er alles dran gesetzt, um das Ziel zu erreichen, was Gott in ihm gesteckt hat. Und hat sich bemüht und sich hingegeben. Alle menschliche Mühe ohne den Heiligen Geist ist zwecklos. Sich überzeugen. Also, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt, Halleluja. Schreib 100 Mal. Das ist Quatsch. Du wirst es vielleicht nicht merken können. Aber diese innere Überzeugung, die wirst du nicht haben. Die kann nur der Heilige Geist in dir aufgehen lassen. Menschen müssen selbst vom Heiligen Geist gezogen werden, selbst mit der Nase draufgestoßen werden. Also mir geht es, ist es schon so oft so gegangen, ich bin immer vom Heiligen Geist, immer auf diesen wunden Punkt drauf angestoßen werden. Weißt du, ich dachte manchmal, das ist verrückt. Hat der Prediger keine andere Botschaft? Muss er immer das gleiche Thema anschneiden? Dann schalte ich Radio an, da im Radio Evangeliumsrundfunk oder Radio Luxemburg, die predigen genau das Gleiche. Haben die sich auf mich verschworen, auf mich abgesehen? Weißt du, ich denke, die wollen nur mich fertig machen. Aber nein, der Heilige Geist arbeitet so in mannigfaltiger Art und Weise. Praktisch die ganze Welt predigt nur das eine Thema, was mein Thema ist. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, aber ich erlebe es ständig. Ich erlebe ständig, dass es so ist, dass Gott so arbeitet. Denn er will seine Botschaft rüberbringen. Wir müssen dieses Geschenk der Gnade Gottes einfach annehmen. Gnade ist etwas Übernatürliches, ist eine Offenbarung. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Erbarmen. Plötzlich nicht kluge Worte, sondern einfach die Offenbarung, dass du Jesus erkennst, dass du Jesus annimmst, dass du Jesus vertrauen kannst, dass du mit Jesus gehen kannst, dass du mit Jesus leben kannst, dass du ständig mit Jesus reden kannst. Das ist alles Gnade. Erbarmen ist es. Und wenn du jemandem erklärst, und deshalb hör doch auf, Menschen zu erklären, was du erlebst. Das ist deine Intimsphäre. Und wir sollen aufhören, persönliche Dinge, die Gott mir gezeigt hat oder dir gezeigt hat, dass du dann hinstellst und posaunst, das ist Seelenstriptease. Und wir sollen einfach sagen, Gott ist gnädig gewesen, Gott war gut und so weiter. Das geht niemand nichts an, denn der versteht dich nicht. Dann sagt er, ist er verrückt? Hat einen Knacks? Stimmt was nicht? Verstehst du, wenn du dann anfängst, intime Sachen zu erzählen? Gott hat dir was geschenkt. Paulus, er schreibt im Korintherbrief, er sagt, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin, aber ich sah unaussprechliche Dinge. Er war im Himmel, im dritten Himmel. Er sah unaussprechliche Dinge. Und das 14 Jahre danach, nachdem das passierte, nicht sofort, 14 Jahre ließ er das ins Land kommen, dann erzählte, ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Und das ist, was den Paulus stark gemacht hat, weil er den offenen Himmel gesehen hat, weil er bei Gott war. Er hat durch Schlüsselloch in den Himmel geguckt, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Das hat ihn so stark gemacht, er war so überzeugt. Ich kann es nicht lassen, ich habe den offenen Himmel gesehen und ich weiß, was alles auf mich wartet. Deshalb, diese Leiden sind gar nicht Rede wert. Die Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat, ich denke, die Gesundheit, die Stärke, der Erfolg, der Sieg, da kann ich ruhig hier versagen, kann ich ruhig hier schlapp machen, kann ich ruhig hier die Sache aufgeben, kann hier ruhig alles zusammenbrechen. Ich weiß, von Gott habe ich einen Bau, eine Stadt im Himmel. Und er sah unaussprechliche Dinge in der dritten Welt, in der dritten Dimension. Er sah unaussprechliche Dinge. Und wenn du das mal erlebt hast, und deshalb, ich lade dich ein, du kannst es nicht erzwingen, es ist Gnade, wenn du das bekommst. Es ist Geschenk von Gottes. Aber ich wünsche jedem Einzelnen, dass du dieses Geschenk bekommst, wenigstens einmal im Leben. Dass du unaussprechliche Dinge siehst, hörst, erlebst und mit nach Hause nimmst. Und dann sagst, was ich erlebt habe, das kann ich niemand sagen. Und niemand wird dich verstehen. Niemand wird dich verstehen. Weißt du, am besten betest in Zungen weiter, denn das ist, wie du dann verarbeiten kannst unter Umständen diese Dinge. Die Offenbarung Gottes ist, dass du Jesus erkennst, dass du plötzlich in seine Gegenwart wirst. Du spürst, ich bin mit Jesus verbunden. Jesus ist mein Freund, haben wir ja vorhin gesungen. Er ist mein Partner. Ich bin überzeugt von ihm. Und was er sagt, das ist die Wahrheit. Was er tut, das ist richtig. Und dann weißt, der Herr macht keinen Fehler. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Und wir wissen, dass das, was du anfängst, auch vollendest. Wir sind überzeugt, Herr, dass wir hier noch nicht fertig sind. Aber wir sind auf dem besten Weg dorthin zur Vollendung. Und wir sind unserer Meinung gewiss. Wir sind gewiss von dem, wie du uns führst und leitest. Du führst uns auf rechter Straße um deines heiligen Namens willen. Halleluja. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Halleluja. Bete in Psalm 23. Mach es zu deinem Psalm. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Und ich werde mich nicht fürchten. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer und immer da. Halleluja, halleluja. Sei überzeugt in dem, was du tust. Sei überzeugt, wie Gott dich führt. Und dass es richtig ist. Auch wenn die Leute dich nicht verstehen. Die Leute haben Hiob nicht verstanden. Die haben niemand verstanden. Fleisch und Blut versteht die Menschen nicht. Aber der geistliche Mensch. Aber selbst die geistlichen Menschen haben große Probleme zu verstehen. Selbst die geistlichen Menschen haben große Probleme zu verstehen. Deshalb red mit Gott darüber und sag, Herr, deine Wege sind wunderbar. Deine Wege sind unerforschlich. Was du mit mir alles so machst, wie du mich so führst, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine große Gnade mit einem jeden von uns. Halleluja. Amen. Lob und